Grüß euch, liebe Leute. Ich bin der Flö aus Nurach.
Und ich bin der Flo aus Wadring.
Und wir begrüßen euch heute zu einer neuen Folge vor auf einem Ratscher in Pillersetal.
Ja, liebe Leute, es freut uns wieder narrisch, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir melden uns wieder mit einer neuen Folge. Wir hocken heute in Nurach herinner. Und zwar haben wir heute ganz ein cooles Thema, weil bei uns im Pillersetal steht jetzt ein sportliches Spektakel bevor das Wochenende. Und zwar das ist der Cut 100, der Kids Alps Trail. Das ist Österreichs längster Ultra-Trail. Der ist 100 Meilen lang, also das sind 173,9 Kilometer. Wir haben extra nachgeschaut. Und wir hocken heute bei ganz einer coolen Interviewperson, bei Markus Reich in Nurach. Der hat da selber schon mit. Und es gefällt mir narrisch, dass wir heute bei dir sein dürfen. Und vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch kurz feststellen. Gefreut uns, dass wir da sein dürfen. Grüß dich, Markus.
Grüß euch, ich freue mich auch narrisch, dass ich bei Ihnen einen Podcast mitmachen darf. Ich bin der Markus Reich, besser bekannt vielleicht auch unter Max und bin jetzt 43 Jahre alt und unter anderem ein Dirn beim Laufen. Ja. Also, ja, ein Länger.
Ein Dirn beim Laufen ist gut gesagt. Ja, Markus, du hast letztes Jahr mit du beim Cut 100, bist du sogar sehr erfolgreich gewesen, Fünfter bist du geworden, wir haben nachgeschaut.
Genau.
Heuer bist aber nicht dabei, weil du hast uns im Rollstuhl empfangen, du bist verletzt. Was ist denn passiert?
Ja, leider, ich habe letzten Sonntag ein kleines Malheur gehabt beim Paragleiten. Da hat sich doch der ein oder andere Stein in meiner Landewiesen gefunden und wirst der Zufall oder wirst der Teufel wohl, habe ich genau einen, so einen Stein, der Wuschen. Und ich sage aber, der Gescheidene gibt nach, oder wie es mein Chef sagt, manchmal ist man die Windschutzscheiben und manchmal ist man die Flug.
Ja. In dem Fall passt das gut. Gell? Okay, das heißt, du bist heuer leider nicht dabei beim Kids Alps Trail.
Das Jahr werde ich leider aussetzen müssen. Es gibt keine versehrten Klasse, habe ich gesehen. Also von dem her.
War im Rollstuhl war ein bisschen schwierig, muss man sagen.
Gell? Ja, ist vor allem für den, der was mich schirbt.
Ja, genau, stimmt.
Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir dann halt mit dir den Ratscher, weil du eben schon mitgelaufen bist und weil du eben ein Pillersetaler bist und, glaube ich, das Rennen oder den Trail Run-In und auswendig kennst. Und jetzt wollte man dich fragen, was ist denn der Cut 100 eigentlich genau? Wie läuft denn das an?
Ja, der Cut 100 ist, wie du schon erst zu Beginn gesagt hast, der 100-Meilen-Rennen. Es ist bekannt worden durch den UTMB, das ist die Ultra Trail du Mont Blanc, das ist die Weltmeisterschaft der Ultraläufer. Und das ist in Chamonix in Frankreich und da sind eben auch genau diese, normalerweise sind es 169 Kilometer, aber der Pijak, der was diese Strecke da macht, der hat jetzt, ich denke jetzt, für den längsten haut er noch ein paar Kilometer drauf, also du hast recht, das sind 173 Kilometer mit knappe 10.000 Höhenmeter und das entspricht ungefähr dem, was die in Chamonix in Frankreich da braucht. Ja, wie gesagt, es hat sich dann so etabliert, dass da wirklich weltweit eine Serie gegeben hat von diesen 100-Meilen-Rennen. Es gibt in Kroatien eins, es gibt das Western State Union in Amerika, Gran Canaria, auf jeder Insel findest du, oder auf vielen Inseln werden dann solche Rennen gemacht, weil da bietet es sich an, weil da kann man fast die ganze Insel umlaufen. Und ja, es ist ein interessantes Format und wie damals der DVB da ein bisschen auf mich zugekommen ist, hat es mir echt taugt, dass wir da in der Region sowas veranstalten dürfen und können, weil es ist sicher eine Bereicherung. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis sich das einschleift und ich hoffe, sie halten das durch und beweisen dann langen Atem, dass das so ein Erfolg werden kann für alle.
Also für irgendwem, der was jetzt nicht kennt, das ist einfach ein Rennen, das geht bergauf, bergab. Wie viel Gipfel geht denn das? Oder wo geht denn das Rennen überhaupt? 170 Kilometer ist jetzt auch nicht so wenig.
Es geht von Feuerbrunnen mal auf den Wurzeloder. Dann läuft man alle Richtung Hochfulzen, dann wieder auf die Burchenstaubahn von hinten. Von alle auf St. Ulrich, bei St. Ulrich Richtung Atolari, Richtung Wadring. Von Wadring auf den Hausberg von Wadring, dann wieder retour. Dann auf in Richtung Scharfeberg-Kirchberg, Adlers Point, Baumhaus-Kogai-Ocher, St. Johann durch, Haas-Spiche, Kitzbühel-Hohen, alle auf Kitzbühel, dann an Hahnenkamm auf, dann geht es durchaus bis Jochberg zur Blauen Lok, oder wie die heißt, glaube ich. Da dann alle, bis man dann bei Aurach rauskommt und von Aurach geht es dann nochmal auf Richtung Fürbrunner Höhenweg, Matstein, ein Wurzeloder, da wieder Acher und ja, dann ist man im Ziel, wenn man Glück hat.
Du sagst es so locker und lässig, aber ich meine, das sind jetzt 5 oder 6 Gipfel gewesen, also es ist schon nicht so ohne.
Es oder? Ist nicht ohne, ja. Es hat aber einen großen Vorteil, die Ultraläufer wissen, auf was sie sich da einlassen. Und das andere ist, es sind im Gegensatz zu Chamonix doch die besseren Wege. Also wenn es hauptsächlich Forststraßen und eigentlich gute Wanderwege und eher weniger, sage ich mal, gebirgsmäßig, das was du eher in Chamonix hast. Ja. Also es ist für die unter die Ultraläufer ist eher, ja, jetzt nicht so anspruchsvoll vom Gelände her, aber natürlich von der Distanz und von den Höhenmeter ein sehr anspruchsvoller Lauf.
Ja, man ist 173 Kilometer auf dem Weg, bergauf, bergab. Läuft man die ganze Zeit durch oder geht man? Oder ja, wie handelt man sich da voran?
Es hat ja jeder verschiedene Taktiken. Also ich bin eher der was bergauf schnell geht mit den Stecken. Also zu Neudeutsch Speedhiking. Ja. Mhm. Die ersten Gipfel laufe ich vielleicht noch ein bisschen bergab. Schaue, dass ich auch viel die Stecken einsetze, was ich normal nicht gerne tue, aber bei so einem Rennen musst du einfach schauen, dass da vor allem die Oberschenkelmuskulatur entlastet beim Bergolaufen. Und auf der Geraden wird schon gelaufen, ja. Also da schaut man schon. Und es ist ganz interessant, gell, man hat da sehr viel Zeit, die was man da verbringt auf der Strecke. Und das ist aber so Up and Down. Und das ist eigentlich die Kunst beim Ultralaufen, dass man nach dem ersten Tief, was jeder hat, gell, wo man sich denkt, mir tut alles weh, mir ist schlecht, also Übelkeit ist das größte Problem, dass man sich dann überwindet und sagt, ja, das geht wieder vorbei, es geht dann wieder besser. Und wenn man das durchtaucht und weiß, dass es ja dann wieder mal besser geht, dann sind solche Strecken eigentlich nur mehr eine Kopfsache. Mhm. Also, und das hat man da ein paar Mal so eine Phase. Und dann geht man halt wieder mehr in die Passage und wenn aber das Heil wieder kommt, also wenn das wieder passt, dann läuft man durchaus wieder einmal zum Schluss aus ja am Berg. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr, da am Matschstein um mich auf dem Wulzeloder, da bin ich dann wirklich wieder gelaufen, weil da habe ich dann wieder so hochgekriegt. Und da weiß man, jetzt ist gleich zu da und da werden wir nochmal pusht und da geht es dann wirklich, dass man wieder läuft. Ja,
ja Wahnsinn, ich glaube, da kommen ein paar Leute den ganzen Sommer nicht auf so viel Gipfel wie du, da innerhalb von, ich glaube, knapp 30 Stunden sind es, oder?
30
Stunden. Markus, wie kommen wir jetzt aber dazu, dass man überhaupt so extrem Sport macht? Ich meine, laufen geht jeder hin und wieder, aber das ist ja ein Riesenunterschied. Wie bist du da dazu gekommen?
Ja, ich suche halt die Herausforderung, ja, weil schon so Sachen gemacht wie doppelten Ironman und so weiter, das ist halt, man sucht seine Limits, oder ich bin halt einer, der was seine Limits auslotet. Gell? Ich will jetzt nicht unbedingt drüber gehen, aber ich will mich halt herantasten, wo ist das Limit. Und das geht halt bei so einem Traillauf sehr gut, weil ja, wenn es halt überhaupt nicht mehr geht, dann muss man es halt lassen und man kommt da dann auch wieder zurück. Das ist auch überhaupt kein Thema. Und was auch vordergründig ist, man muss sich ja ein bisschen cremen. Also das ist das Gespüren, wie ich aber sage, dass man sich mal wieder richtig spürt, das hat man da halt schon ein paar Mal dann. Und das muss dann schon dauern, so ein bisschen leiden. Und, aber durch das Wellental, das dann auch wieder geil wird und blässig wird und das hoch da ist, das ist halt Adrenalin und Endorphine, das wechselt sich halt an. Und das taugt man einfach. Also ich bin gerne einer, der was sich quält. Es ist nicht unbedingt so mit Gipfel, so einen Star visieren, aber so körperlich, wo ich einfach weiß, die Pumpe ist in Ordnung, physisch geht es mir gut, da schaue ich dann gern, was gut der Kopf noch.
Und wird das Ganze angefangen? Wie bist du generell zum?
Ja, ich komme ja vom Marathon, also von der Asphaltstraße und irgendwann mal denkt, ja, mich interessiert das nicht auf den Asphalt oder hin radieren, jede Saison an Frühjahrsmarathon. Man wird vergleichbar, jeder fragt dich, ah, was hast du jetzt für eine Marathonzeit? Das ist eine Sekundenhascherei. Mhm. Und irgendwann muss man es zugeben, ist man zu alt für das. Gell? Also es ist der Trainingsumfang in keiner Relation mehr gestanden mit dem Ergebnis, mit der Verbesserung. Und da habe ich mir gedacht, ja, laufst halt im Gelände, da bist du nicht vergleichbar, da sind die Strecken aber individuell. Und ja, irgendwann ist man halt nicht mehr der, sage ich mal, der Ferrari, irgendwann ist man halt so wie ich eher der russische Panzer. Der braucht zwar ein bisschen forscht, aber wenn er forscht, dann forscht er lang.
Okay. Also so ist es dazu gekommen, dass du auf deiner
Distanz... Genau, ich habe ja gesehen, dass ich ehrlich gesagt halt, dass ich nichts mehr reiß, gell, dass ich mich da jetzt nicht mehr verbessere, sei es jetzt bei einem Berglauf oder bei einem Marathon auf der Straße. Und ja, und irgendwann hat es mich auch nicht mehr so interessiert, diese, ja, wie soll ich sagen, den Ehrgeiz habe ich nicht mehr gehabt, jetzt eine bessere Zeit zu kriegen. Ich habe eher den Ehrgeiz gehabt, meinen Kopf auszuwischen. Also ich sage, wie lange kannst du laufen? Wie lange hältst du das aus und wie weit kannst du laufen? Wie weit ist der menschliche Körper eigentlich imstande, Leistung zu bringen und ja, zu laufen einfach? Das hat mich auch interessiert ein bisschen.
Markus, wir, es würde uns interessieren, wie bereitet man sich auf so einen Lauf denn überhaupt vor? Ja. Also sowohl körperlich als auch geistig. Wie schaut das Training aus? Wie bereitet man sich auf sowas vor?
Die Frage habe ich zwar bis das Kind, aber ja, macht auch jeder anders. Gell? Also ich kenne einige, die was das mit Trainer probieren, die was da wirklich einen Trainingsplan kriegen und hin und her. Aber ich sage, man ist da in einem Bereich, wo, was will man da eigentlich trainieren? Gell? Ich kann jetzt nicht sagen, beim Marathon ist so, da sagt man, ja, da hat man am Sonntag einen langen Lauf, da läuft man halt maximal vielleicht 30 Kilometer, 35 Kilometer, obwohl man geht jetzt eher wieder zurück, weil man sagt, ja, man will den Körper nicht ermüden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, am Sonntag laufe ich jetzt einmal die halbe Distanz, ich laufe jetzt mal gemütlich 80 Kilometer. Da, ich wusste verrecken, gell? Also ich gebe es echt zu. Also wenn ich jetzt im Stück 40 Kilometer laufen müsste, mir tat alles weh da. Mhm. Aber das muss man eben ausschalten, weil ich weiß, beim Rennen tut man nach 40 Kilometern nichts weh. Das ist halt nur ätzend, weil er halt 40 Kilometer läuft, da tut man alles weh. Aber wenn es gut, da ist der Körper dann irgendwie so, ja, so einsatzbereit, dass das einfach geht. Und deswegen ist mit der Vorbereitung, so wie ich, mache ich selber spontan. Ich bin multisportiv auf dem Weg, ich darf Mountainbiken, Klettern, Berg gehen und so weiter. Und ich vertraue einfach auf meine Grundkondition, die was ich habe. Und den Rest macht der Kopf. Aber wie gesagt, es gibt wirklich schon mittlerweile auch für Ultraläufe Trainingspläne. Das ist ein großer Markt geworden mittlerweile. Wo man sich denkt, bei UTMB, da starten über 2.000 oder 3.000 Leute. Also das ist wirklich nicht gerade eine Nische, sondern das ist wirklich ein großer Markt geworden. Trailrunning generell, also das ist ein Trendsport geworden. Ne? Und von dem her tue ich mir echt schwer, dass ich sage, wie trainiert man oder wie bereitet man sich da drauf vor, weil es ist jeder da sehr individuell.
Wie lange vorher denkt man an das, dass das jetzt an das Rennen bevorsteht, oder ist das eigentlich so, ja, fürcht man sich davor quasi?
Nein, ich verdränge es aber. Ich bin aber ein bisschen so der, ich mache das spontan. Ich kann mich erinnern, meinen ersten Karwendelmarsch, da habe ich einen Tag davor, bin ich auf der Wintersteueralm umgeguckt, mit jeder Hansi, und dann sind wir so ins Rennen gekommen und sie gesagt, ja, sie fahren jetzt da am Samstag Karwendelmarsch, und ich, ja, was ist das hin? Und ja, das ist ein 52 Kilometer Renner da nach Bertisau, von Scharnitz. Dann gesagt, ah ja, nein, klingt interessant, da tue ich mit.
Ja. Spontan einfach.
Spontan. Und das ist da auch, wenn mir die Leute fragen, so wie heuer, ja, tust du wieder mit? He? Dann sage ich, ja, weiß ich nicht. Ja, weil ich sage, ich lasse mir das aber offen, wenn ich jetzt genau weiß, zwei Tage davor, es geht mir einfach nicht gut, oder ich spüre es halt einfach, dass ich ein schlechtes Gefühl habe, dann tat ich auch nicht mit. Aber wenn ich sage, es passt, dann tue ich halt mit. Und den Vorteil habe ich da Gott sei Dank, weil ich ein bisschen beim Streckenmarkieren halt helfe, dass ich da kurzfristig sagen kann, ich laufe nicht oder ich laufe nicht mit.
Ja. Das heißt, die Vorbereitung vom Kopf her einfach spontan bleiben und bis zum Schluss locker bleiben,
alles offen genau. lassen. Genau, also nicht verkopfen. Gell? Man sagt ja, das ganze Psychologische, man muss das visualisieren, also man muss sich dann denken, wenn man durchs Ziel läuft und so. Das mache ich sicher auch, gell? Dass ich so bei, wenn ich jetzt so meine Runden drehe, stelle mir viel, wie läuft das oder wie ist das, oder unter dem Rennen, dass man sich wieder motiviert, wow, jetzt laufe ich dann ein und mein erstes Bier oder irgendwas, keine Ahnung, was man da für Motivationen dann hat. Ja, ich bin da eher, ich mag nicht lange nachdenken. Gell? Also, mir ist auch durchaus schon mal passiert durch meine Schlampigkeit, dass ich meinen Start versammelt habe bei der Tour de Tirol, dass ich schon weggelacht habe. Durch die Chip-Zeitnehmung habe ich dann sogar einen Vorteil gehabt, weil mit mir hat keiner gerechnet. Gell? Ich bin halt dann von hinten gekommen und gesagt, ja, da war jetzt sowieso nichts. Aber durch die Netto-Zeit ist es halt dann echt
ganz gut gegangen. Gut ausgegangen. Ja, Markus, mir schon gesagt, da ist man knapp 30 Stunden, 31 Stunden auf dem Weg. Erstens, wie ist man da ausgerüstet? Wie geht man da an den Start? Und zweitens, was hat man mit? Hat da jeder seinen Rucksack mit einer Verpflegung mit? Oder wie läuft das an, weil man irgendwas mehr schnell essen oder trinken müssen
in der Zeit? Ja, tue ich mal. Ja. Also, man hat nicht die Pflichtausrüstung. Das ist so eine genormte Pflichtausrüstung von wasserdichten Jacken, die was bis zu 10.000 mm Wassersäule hat, lange Hosen. Ein Helm, Handschuhe, natürlich eine Stirnlampe mit Ersatzbatterien oder eine zweite Stirnlampe, ein Notfallpaket, also so ein Tape und diese Alufolie, also diese Schutzfolie. Mindestens 1,5 Liter Getränke muss man Behälter mit haben, entweder so ein Camelback oder so Flasks. Das ist sozusagen jetzt einmal die Pflichtausrüstung. Die muss man schauen, dass man in seinen Laufrucksack reinkriegt. Ja, je nachdem, wie einer jetzt sich da aufstellt, nimmt einer jetzt mehr mit, weil er sagt, er setzt nur auf die Eigenverpflegung, weil er kennt die Gels, die Riegels, die was er seinen Körper da zuführt, muss er kennen oder vertragt nicht alles. Und die anderen sagen, ja, immer gehen die so gemütlich an, wir nehmen das, was auf der Laufstation daherkommt. Gell? Also gibt es auch. Die sind die eher die Gemütlichen, aber die Ambitionierten, die haben dann schon wirklich aufmagaziniert die Riegel und die Gels mit.
Ja. Wie hast das du? Wie handhabst das du?
Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich da daheim bin und natürlich den ein oder anderen Betreuer an der Strecke habe, dass ich nicht jetzt alles mitnehmen muss. Und Ja, ich habe auch sicher so ein Notfallgel, ein, zwei Notfallgel dabei, wenn ich mal wirklich so Ast ist, wo es nicht mehr geht. Aber es ist, setze ich viel auf Trockenfrüchte, auf Nis, solche Sachen, weil der Zucker, der irgendwann, da wird er so schlecht und er kommt auch nicht mehr. Man muss sich das so vorstellen, gell, das landet ja alles in den Magen und der Magen ist ja auch ein Organ, das was Blut braucht. Und aber wenn du läufst, dann ist das ganze Blut in die Füße, in die Hände, also in der Muskulatur, die was sich bewegt. Und dann führst du da allweil Bananen und alles Mögliche zu und das schwimmt, das kann man sich wirklich so vorstellen, das schwimmt dann nur in den Magen um und wird aber nicht verdaut, weil die ganze Energie in die Achsen oder die Füße ist. Die Energie, was da rausgekühlt wird, ist minimal und man meint, man muss noch was essen und das führt im Endeffekt dazu, dass der Fisch schneller schlecht wird und dass er halt besser ist, du übergibst dir einmal und haust das Ganze wieder raus, dass du wieder so ein Reset machst. Gell? Das ist vielleicht ein Fehler, was viele am Anfang machen, weil sie denken, je mehr ist, besser, mehr ist mehr. In
Energie.
dem Fall ist es nicht, ja, weil der Körper das einfach nicht aufnimmt.
Okay, ja,
Ja.
interessant.
Ja.
Frage nur, was haben wir denn da für Schuhe? Weil man ist ja auf die Berge unterwegs, aber dächt da irgendwie im Flachen, was hat man denn für Schuhe?
Ja, das sind, wie ich es schon gesagt habe, wie es eine große Macht. Es gibt jetzt extra Trailrunning-Schuhe. Das ist so eine Mischung zwischen Straßenlaufschuh und, sage ich mal, wirklich so ein Bergschuh oder ein Stickschuh. Die haben ja eine spezielle Gummimischung, dass sie halt auf den Strand auch gut heben.
Markus, jetzt darf mich interessieren, wie geht's dir während so am Rennen im Kopf? Also so nach 15, 20 Kilometer, was passiert da in dir oder was denkst du da?
Das ist auch eine interessante Frage, weil das fragt mich meine Frau immer. Und ja, es hat sich auch meiner Leid. Also ich sage aber, ich denke an nichts. Und die Frau sagt, es gibt es nicht, man kann nicht an nichts denken. Aber ich sage wohl, das geht. Ja. Es gibt ja da den sogenannten Flow. Flow.
Flow, ja.
Es gibt den Flow.
Du meinst jetzt den aus Norwegen oder
den Läuferflow. Genau.
Ja.
Und das ist so eine Situation, wo man eigentlich das Laufen nicht mehr so mitkriegt. Gell? Viele Profiläufer trainieren das wirklich, dass am Marathon, was eigentlich, wenn man sich den im Fernsehen nur schaut, stinklangweilig ist, die was halt wirklich schauen, dass die Base, was haben, also die Geschwindigkeit, dass die einfach einstellen und dann schalten sie an und wachen ungefähr bei Kilometer 36 oder was wieder auf, also werden sie wieder munter und dann geben sie nochmal Gas oder dann variieren sie nochmal, dann taktieren sie nochmal. Und da gibt es auch Übungen, wie man in diesem Flow kommt, aber das ist halt einfach das, wie wenn man meditiert. Da hast du ja, wer denkt, die Gedanken werden durchströmen und irgendwann ist man so in einem Nix, gell? Also einfach so ein Lariblosen. Und die meiste Zeit im Rennen befinde ich mich in so Alarmblosen,
Das
muss
ist
ich ehrlich
einfach
sagen. Ja.
voll so im Flow, mehr oder
Genau,
weniger.
weil ich fange dann mal was weh da an, dann reißt sie wieder aus und dann habe ich schon die Mittel, wie ich es gesagt habe, dass ich visualisiere, dass ich mir vorstelle, war jetzt noch 10 Kilometer, dann sehe ich meine Kinder, meine Frau, meinen Betreuer oder so wie das letzte Jahr war, habe ich mich, ja, da hat es mich so gezinnt, von Jochberg da oben, ich weiß nicht, ob es da mal umgelaufen oder gegangen seid, da die blaue Lok, das zieht sich so ewig und das ist so ein tiefer, sumpfiger Boden da oben, gell? Und man denkt, da geht nichts weiter. Gell? Und irgendwann, ich bin total fertig gewesen und auf einmal ist mir ein Sinn gekommen, ich brauche jetzt ein Fleischkassemi. Ich bin einer, siehst du, was voll wenig Fleisch ist, aber da jetzt die Frau sofort zugerufen, weil das ist auch Pflichtausrüstung, ich vergessen, Handy ist Pflichtausrüstung. Habe ich die Frau gerufen, die was in Jochberg ist.
Die Frau ist Pflichtausrüstung.
Das Handy. Ja, die Frau. Ja, weil ich die auch noch mittragen hätte müssen. Aber da habe ich dann angerufen und gesagt, du schaust mal, ihr seid da unten, ich nehme einen Geschäft, holt mir Fleischkassemi mit Senf und der Cola. Und da habe ich mir die ganze Zeit, die 10, 12 Kilometer, so auf die, habe ich nur mehr die Fleischkassemi in den Kopf gehabt. Ja. Also, es sind komische Sachen, was einem da teilweise durch den Kopf
Aber was noch, was vielleicht noch spannend ist, ich meine, das Rennen geht ja bei uns über die Berge, das sind ja teilweise die schönsten Plätze bei uns im
Ja.
Bezirk, Kitzbühel Alpen, da
Ja.
sind auch sicher. Wenn du da irgendwo am Berg bist, total lässige Sonnenauf-, Sonnenuntergänge dabei, kannst du das auch so genießen ein bisschen,
Nein.
oder?
Nein.
Nicht.
Nein. Nein, da ist man vielleicht eben oft in der Phase, wo man in dem Flow ist, also wo man es nicht so mitkriegt und andererseits, ich habe gewusst, dass da oben die blaue Lok, das ist ja ach, so schön und alle sagen so schön und ich habe nur geflucht und gesagt, wir können wir da eine Strecke durchmachen. Ich habe
Ja.
sogar zum B-Check danach gesagt, ist verrückt, das kannst du euch da die Strecken nicht da durchmachen, es ist so schlimm. Also fürs Genießen, da gehe ich lieber allein auf den Berg auf, ich schlafe da oben vielleicht. Genießt das Ganze, aber im Rennen, da bin ich fokussiert und da schaue ich nicht links und rechts. Nein, da habe ich kein, nein, da, ich konnte das nicht genießen, weil dann möchte ich mehr hinhocken und das anschauen und nicht da nicht vorbeilaufen.
Das bist du ja öfter in so Rennen unterwegs. Hast du schon mal Momente gehabt, wo du einfach gesagt hast, ich lasse jetzt, weil ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, oder ist es dann nicht so, wenn man in dem Flow drin ist? Dass du dann hinhuckst und sagst, nein, hey, leckt's mir den Arsch.
Ja, das musst du jetzt in einer Zeit springen, wenn ich die Geschichte neu erzähle. Es hat zwei Rennen gegeben, wo ich aufgeben habe müssen. Ja, einmal bei einem doppelten Ironman, wo ich einige Fehler gemacht habe in der Ernährung und in dem, was ich trinke. Und da war es mir eigentlich gut gegangen, aber wie ich dann aufgewacht bin ich schon abgemeldet gewesen vom Rennen und hätte aber noch sicher 10 Stunden Zeit gehabt, dass ich die letzten 10 Kilometer laufen hätte können. Also da war ich jetzt nicht, da hätte ich gern wollen. Da bin ich halt noch mal kurz aus dem Gefecht gewesen, da haben mir ein paar Flaschen hingehängt, weil ich einfach so dehydriert war. Das war mitten im Sommer. Und beim zweiten Rennen habe ich eigentlich auch der Doktor aus dem Rennen genommen, weil das war in Sizilien. Sardinien, ich verwechsel. Sardinien auf dem Rennen. Und da bin ich halt zuerst mal, das muss man sich eh vorstellen, also da war Weide mit Schafe und die Sardinier, die haben halt da wirklich einen Tierstock reingebaut aus Gattern, gell. Und ich mache halt unten, die Tiere haben es angeschnitten gehabt und ich mache den Gattern so auf und laufe durch und jetzt haben sie auch den Tierstock hinterlassen und hat es mich voll mit der Wurm gegen den Stock gehabt, gell. Da ist mir halt einmal schwindelig und schlecht geworden und ein bisschen benommen und ja, da habe ich schon eine leichte Gehirnerschütterung gehabt und da ist mir fix, dann hat es mir bergab einmal gescheit zwutzelt, dass ich einen Überschlag gemacht habe und im Endeffekt habe ich ausgeschaut, als hätten sie mich durch den Fleischwolf gedreht und 10 Kilometer vor dem Schluss hat eine Doktorin hat dann gesagt, sie nimmt mich aus dem Rennen. Ja, aber ich habe eh nicht mehr viel mitgehört, mir war es zu dem Zeitpunkt dann echt egal, weil das war nicht mehr so lustig.
Aber jetzt rein von der Anstrengung her oder vom Mentalen her hättest du zu mir sagen müssen, ich muss es jetzt lassen, weil...
Nein, weil ich sage, man hat ja Zeit, dann lege ich mich halt mal hin.
Okay,
also das geht mal hin. Aber aufgeben hat es eigentlich für mich nie gegeben. Also did not finish wollte ich eigentlich nie irgendwo stehen haben. Der V.O. war ich nicht.
Wer tut eigentlich bei so Ultrarennen überhaupt mit? Sind das mehr Profis oder Amateure? Und wie schaut es da aus?
Ja, früher waren es aber die, so wie ich halt, die was ist nichts mehr reißen, gehen halt dann auf die Langdistanz. Aber mittlerweile, was mich persönlich ein bisschen erschreckt, ist, dass halt auch viele Junge auf so lange Distanzen gingen. Und da sehe ich halt ein bisschen Gefahr, weil es ist schon eine hohe Belastung, was da passiert. Ob da der junge Körper für das halt schon... Ja, wie soll ich sagen, vorbereitet ist, bin ich mir nicht aber sicher. Gell. Aber es ist halt eher so, dass man je älter, dass man weiß, dass die Distanzen halt länger werden. Weil man halt ein super Herz-Kreislauf-System hat, das bleibt da bis 40 bis super, gell, die Pump. Aber die Spritzigkeit, also ein Kollege hat einmal zu mir gesagt, eine Spritzigkeit wie eine Wanderdüne, also nicht, dass wir auf den Punkt bringen, die werden halt mit dem Alter weniger. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin eher der, was halt lang braucht, bis er reinkommt, aber dann laufe ich halt so dahin. Aber hast recht, es gibt jetzt immer mehr, die was da das mitgekriegt haben und jetzt auch viele Junge, also auch unter 20-Jährige, die was solche Distanzen
Wahnsinn. Geben. Ja. Wie viel schaffen also so ein Renner? Hast du da ungefähr so eine Zahl? Ist das, weil alle werden da nicht durchkommen. Es sind sicher ein Haufen, was dann abbrechen während.
Ja, also Rennen, der Kart 100 hat sehr hohe Ausfallsrate. Ja. Also okay. Da waren, glaube ich, gerade 30%. Die was durchgekommen sind.
Aha, okay. Also nicht einmal die Hälfte, die was gestartet haben, haben
es genau, bis zum Schluss durchgezogen. Genau, weil die Strecke wirklich, die hat es in sich. Also es ist, man muss sich ja denken, ich bin in Istrien mal mitgelaufen und da habe ich für die gleiche Distanz, es waren 7.000 oder 8.000 Höhenmeter, also für die Höhenmeter auch nicht unbedingt weniger, da bin ich in knapp 21 Stunden durchgewesen. Aber da oben, Teile der Strecke mit so einem tiefen, sumpfigen Untergrund, die lauen die aus, gell? Also das macht die fertig. Und das war da sicher bei vielen auch dann der Knackpunkt da bei Jochberg, wo sie gesagt haben, nein, wenn ich jetzt da noch 60 Kilometer laufen muss, weiß nicht, wie ich das schaffen soll.
Ja, die Jochberger Moosbeben sind.
Ja, die habe ich auch genossen.
Da verstehe ich, dass man dann sagt, ich mag nicht mehr. Markus, was sind denn jetzt nur Ziele für dich? Meine, momentan bist du leider verletzt, aber ja. Geht's nur extremer oder möchtest du nur extremer werden und ist das eigentlich dann irgendwann nur gesund? Du sagst, das ist eigentlich nicht für einen jungen Körper nicht gut, aber
genau, ist das jetzt für weil dich? Ich sage, es braucht eine gewisse Zeit, bis man in seinen Körper reinhört. Das klingt jetzt echt deppert, aber rein hoch und krug, weil irgendwann weiß man, tut jetzt das Knie weh, weil da schon Knochen auf Knochen reibt oder tut das Knie weh, weil die Muskulatur einfach überlastet ist. Gell? Und ich glaube, dass ich das bei meinem Körper, sofern ich gerade der Stein irgendwo im Weg liege, schon einschätzen kann, ob das jetzt gefährlich ist, was ich mache und einen bleibenden Schaden hinterlässt oder ob das dann nach ein, zwei Tagen wieder in der Muskelkater sich äußert und dann aber wieder weggeht. Und deswegen habe ich schon noch Ziele, Ich hätte, da suche ich einen Partner für diese, in Chamonix ist ja nicht mehr dieser UTMB, das ist dieses Hauptrennen. Da gibt es dann aber noch ein anderes Format, das was über 5 Tage geht, das was über 500 Kilometer sind und über 20.000 Höhenmeter. Und das ist, da hat man alles mit, auch zum Bivakieren, also man schläft da auf der Strecke, deswegen auch zu zweit, dass man da safe ist. Und da geht es dann wirklich über Klettersteige, über unwegsames Gelände und ein bisschen Orientierung ist dabei. Und da ist jedes Jahr andere Strecken. Also das ist nie das Gleiche, man kann sich also nicht gezielt vorbereiten. Und so etwas dauert man halt da. Einfach einmal länger auf dem Weg sein, auch da irgendwo bivakieren, ein bisschen orientieren. Ja, das ist sicher jetzt ein Ziel, was ich noch habe. Ja.
Einmal ein bisschen länger auf dem Weg sein, weil es ist oder 30 Stunden laufen nicht recht.
Ja.
Ja. Was mich noch interessiert hat, Markus, ist, ich meine, du bist der Tolger, du kennst die Strecken genau. Wir kennen den Vuelzelode, wir kennen die Wurch, wir kennen das Hauen. Aber wo ist, es sind ja da bei den Kata 100 auch viele Auswärtige mit. Macht das einen Unterschied,
ja,
wenn du eigentlich so quasi deine Hausberg schon kennst? Also wenn jetzt du von Auswärts kommst und eigentlich die Strecken nicht kennst, gibt es da einen Unterschied?
Das ist das große Thema mit dem Markieren. Ich bin ja selber Markierer, Streckenmarkierer und habe es auch nicht geschafft, dass ich die Strecken so gut markiere, dass sich da wirklich keiner verläuft. Ich war da zuständig für den Beuerberg und Kirchberg, Schafeberg und da haben viele geflucht. Also, wenn die gewusst hätten, dass ich das markiert hätte, die hätten mich gelüngt. Die hätten mich von der Bühne hochgerissen und die hätten mich aufgehängt. Da sind echt ein paar komplett gefeit gelaufen und da bist halt dann verloren. Gell? Da machst du so viele Kilometer und man siehst dich. Es ist halt schon so, der Veranstalter sagt zwar, Die Streckenmarkierungen sind nur eine Orientierungshilfe. Man muss sich vorbereiten, man muss den GPS-Track haben und man muss sich an den orientieren. Aber das ist halt oft nicht so einfach. Da kann sein, dass der Akku gar wird, da kann sein, dass du kein Handyempfang hast, da kann sein, dass es bewölkt ist und der GPS-Empfang nicht da ist. Also es können da so viele Faktoren mitspielen, dass jetzt da einer mit der Busole und mit der Langkarte läuft, das kann man auch nicht verlangen. Also, der was den Lauf veranstaltet, der ist schon bekannt für das, dass in der Hinsicht sehr scharf ist oder sehr, ja, sehr wachs ist mit den Markierungen. Und ich bin ja selber auch, beim ersten Rennen bin ich ja da voll reingefallen. Gell. Da bin ich ja, habe ja 60 Kilometer Umweg gemacht, circa. Deswegen habe ich ja dann auch aufgeben müssen. Ja.
Aber das heißt, als Däuger hast du schon mal einen Vorstand.
Sicher. Das, ja, ich hätte mich auch sauber vorbereiten können und das mir auf der Kasten anschauen können, dann hätte ich das blind laufen können. Weil sie hauptsächlich schon gute markierte Wege sind und jetzt nicht irgendwo frei erfundene Wege sind. Ja.
Das heißt, man muss nicht gerade einfach sich aufs Laufen konzentrieren, sondern auch noch konzentrieren, wo man hinläuft.
Genau.
Das ist ja Gott.
Weil es sind nicht so viele. Ja, manchmal sind diese Fähnchen sehr, ja, an Stellen gewesen, eben, da bin ich selber dann reingefallen. Gell. Also, das war halt genau am Zaun und man hätte drüber müssen und ich bin halt dann rechts nebenbei. Und dann, wenn ich das zweite Mal verlaufen habe, dann bin ich ohne Stirnlampen da in Aurach rumgeguckt und habe mir gedacht, nein, jetzt, was soll ich jetzt da? Ich habe auf meine Uhr geschaut, ich habe, glaube ich, damals 180 Kilometer gehabt und auch über 10.000 Höhenmeter schon. Ich habe gesagt, ja, eigentlich habe ich das Rennen nicht geschafft. Gell? Mhm. Ich hucke halt nur in Aurach.
Mhm. Das ist nicht da, wo es eigentlich
genau. Ist. Genau, und das war ja vor 2 Jahren, wo ich gesagt habe, die waren 24 Stunden. Und ich dachte, war cool. Und jetzt ins Ziel gekommen war, ich hätte vielleicht sogar gewonnen mit 24 Stunden. Gell? Aber eben nach letztes Jahr weiß ich, dass die Schwierigkeit jetzt da in dem Streckenabschnitt liegt, wo ich gesagt habe, dass da einfach der Untergrund das so verzögert, dass man da so viel Zeit liegen lässt. Und deswegen ist der Umweg, den was ich gemacht habe, habe ich genau den Streckenteil auslassen.
Du hast schon gewusst, warum.
Ja, vielleicht im Unterbewusstsein
habe ich es
gewusst, ja. Wer weiß.
Was ist denn nachher so dein persönliches Lieblingsplatzl bei der Runde? Dein Highlight von Blotz.
Vom Blotz.
Jochberger mal nicht.
Jochberger mal nicht. Da, das ist schwierig.
Er kriegt ja nichts mit, wenn er läuft.
Was soll das, ja, aber Lieblingsplatz in dem Sinne, wo ich jetzt weiß, weil ich es kenne, wo ich gerne um bin, ist sicher da für einen wunderen Höhenweg, Matsch da, wenn man da oft allein ist und ja, Vuelzelode auch. Das sind schon die Sachen, die was mir
einfach gut so taufen.
Ja, genau, ja.
Ja, Markus, wir sind schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen, haben aber natürlich auch für dich noch so eine Abschlussfrage vorbereitet. Und zwar, durchlebst du ja wahrscheinlich jetzt momentan auch gerade eine schwierige Phase mit deinem Hacks, brauchst du aber in deinem Sport generell viel Motivation und Ausdauer. Was würdest du sagen, wenn man in einem Loch ist im Leben, sei es jetzt im Leben oder auch noch kurzfristig, wie kommt man da am besten wieder aus, dass man sich einfach wieder immer wieder aufs Neue motiviert?
Wenn man in einem Loch ist. Ja, das ist echt eine gute Frage. Weil ich mich eben da selber auch in so einem Loch befunden habe. Was da enorm hilft, sind die Freunde, was man hat. Gell? Ja, man muss sich einfach denken, schlimmer geht immer. Gell? Also das ist, wie ich im Krankenhaus gelegen bin und über den Bruch da gegoogelt habe und nachgelesen habe, ob ich jemals wieder laufen kann oder das und das da kann. Ja, liegt neben dir einer, der was Querschnitt hat, weil es ihn da halt beim Downhillen irgendwo hochgekraut hat. Und der ist nicht 43 wie ich, was schon viel erlebt hat, sondern der ist 25, der was noch viel erleben kommt. Und solche Momente, da denkt man dann schon wieder, ja, irgendwo muss man sich schon wieder erden. Was ist wichtig im Leben? Ist es jetzt wichtig, dass ich 100 Kilometer laufe? Oder ist es wichtig, dass ich einfach generell gesund bin, eine Familie habe und dass es mir einfach gut geht? Ja. Aber wenn man jetzt wirklich in einem Loch ist, das grabt man sich meistens selber, weil so schlecht, glaube ich, geht es einem nicht. Auch wenn man noch in so einem Loch hin ist, gibt es immer wieder einen Lichtblick oder einen Strick oder irgendwas, wo man sich auszuziehen kann. Und es ist einfach nie gespart, das kann ich vielleicht auch sagen, es ist für nichts gespart. Mhm. Es gibt Leute, die fangen erst mit 60, 70 zum Laufen und laufen dann mit 80 einen ersten Marathon, wenn wir jetzt sportlich bleiben. Gell? Man muss halt kleine Ziele stecken, man muss sich Suche arbeiten, man darf nicht. Ich weiß, die Gesellschaft heutzutage ist einfach nur superlativ. Gell? Ich kriege das selber mit, weil mir viele Leute gefragt haben, ja, kannst du mir da einen Trainingsplan schreiben, ich möchte einen Marathon laufen. Mhm. Sag ich, ja, was laufst du denn siehst und was ist deine Zielzeit? Dann sag ich, ja, nein, ich laufe nicht früh, aber auch unter 3 Stunden war gut. Gell? Dann sage ich, ja, wo ist denn das? Ja, im Internet steht, unter 3 Stunden musst du laufen, dann ist ein Marathon gut. Dann sage ich, aber du bist ja nie gelaufen. Ja, aber das geht anscheinend. Es gibt Pläne, du kannst nach einem Jahr einen Marathon unter 3 Stunden laufen. Aber für was tut man das? Tut er das, damit er jetzt eine super Insta-Story hat oder im Facebook? Oder tut er es echt für einen selber, während das Training taugt, während das Laufen taugt? Also ich glaube, er tut es eher wegen die einen und nicht für sich selber. Und das ist, da habe ich auch viel gelernt, dass ich sage, man muss auf sich selber schauen. Man muss das da was antaugt und nicht was die einen taugt. Also da so großartig präsentieren für die anderen und dann so eine leere Hülle sehen, das ist nicht gut. Nein. Also, aber es ist echt eine schwierige Frage, wenn man also solche Löcher aussuchen
kann. Einfach auf sich selber schauen und auf sich selber losen.
Ist gut, ja. Aber man braucht in jedem Fall irgendeinen Rückhalt, sei es Familie, Freunde, was auch immer. Das ist, glaube ich, schon wichtig.
Ich glaube, das waren jetzt ein total, total schöne Abschlussworte für dich. Ich glaube, da möchten wir jetzt gar nicht mehr viel drauf
sagen. Ja.
Markus, wir möchten uns nochmal bedanken, dass wir heute vorbeikommen haben. Dürfen, total ein interessanter und lässiger Ratscher gewesen. Danke dir. Und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken wir uns natürlich auch wieder, dass ihr eingelassen habt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Pfiat dich.
Pfiat dich.